Moin Jonas.
Moin Lasse, wir sind vereint.
Wir haben es wirklich geschafft, ja. Wir sitzen jetzt hier bei dir im Erker, herrlicher Sonnenschein draußen, haben eben auch schon ein bisschen was gegessen. Whisky kannst du ja nach wie vor nicht trinken mit deinem Achillessehnenriss. Ich habe mir einen kleinen eingeschenkt hier, einen Kirchhoman aus dem Sherryfass.
Wohlverdient.
Danke dafür, danke für die Gastfreundschaft hier. Ja, und wir sprechen heute über das China-Risiko für westliche Unternehmen, für die westliche Wirtschaft. Generell wollen wir uns das ganze Thema mal so ein bisschen anschauen. Das deutsche Unternehmen mit ihrem großen China-Exposure so ein bisschen im Risiko stehen, ist sicherlich hinlänglich bekannt. Aber wir wollen uns auch ein paar US-amerikanische Tech-Unternehmen zum Beispiel wie Apple angucken. Denn auch die haben natürlich einerseits Abhängigkeiten vom chinesischen Absatzmarkt, aber vor allen Dingen in Bezug auf Apple zum Beispiel auch in Sachen Produktion. Und was das bedeutet oder was das vielleicht auch, selbst wenn es keinen Worst Case gibt, wie jetzt meinetwegen einen Krieg mit Taiwan, was ja eher unwahrscheinlich ist jetzt in näherer Zukunft, aber dennoch könnte das eben auch Auswirkungen haben auf die Politik oder auf die Produktionspolitik von Apple, zum Beispiel Produktion ein Stück weit zu verlagern, das würde die Kosten hochtreiben und so weiter. Also viele verschiedene Mechanismen wollen wir uns mal anschauen. Wir wollen natürlich auch, das hatten wir ja in der letzten Folge schon vor, aber diesmal machen wir es wirklich auf die chinesische Jugend gucken. Da haben wir ja beide einen interessanten Artikel in der Zeit gelesen über so eine Art neue Protestform, sage ich es mal. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Und genau, und dann wollen wir uns nochmal den Gesamtmarkt angucken, der ja tatsächlich, wir nehmen heute am Samstag den 23.04. auf, der ja gerade in der letzten oder zweiten Wochenhälfte, Donnerstag, Freitag, nach den Äußerungen von Jerome Powell zu den Zinsanhebungen in diesem Jahr dann doch nochmal richtig massiv unter die Räder gekommen ist, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Los geht's. Wie gesagt, wie gewohnt findet ihr alle Infos zu der Folge, zu weiterführenden Infos und den verschiedenen Themen mit den Zeitangaben in den Shownotes. Jonas, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mal mit dem Marktgeschehen anfangen?
Ja, hat dich das überrascht, der Abverkauf in der Schärfe? Und woran, was denkst du, woran lag es am Donnerstag und vor allem dann auch am Freitag, dass es derart in die Knie gegangen ist? Was denkst du?
Ja, es haben mir sicher jetzt in den letzten Wochen immer wieder viele FED-Offizielle, also nicht nur der Vorsitzende Jerome Powell, sondern auch viele regionale FED-Vertreter, sehr hawkisch geäußert. Das heißt also, hawkisch bedeutet wie die Falken, ne? Also letztendlich für eine harte Geldpolitik stehen, für eine harte Straffung. Und ich glaube, was jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen mehr die Märkte beeindruckt hat, ist nicht nur das Tempo der Zinserhöhung. Mittlerweile preist der Markt in diesem Jahr noch 10 weitere Zinserhöhungen an. Also das ist letztendlich der Zins, der Leitzins in den USA Ende des Jahres auf 3,25% ansteigen sollte. Aktuell sind wir noch bei 0,25%. Und jetzt im Mai, dass jetzt letztendlich jetzt ein großer Zinsschritt kommt, also 0,5% oder 50 Basispunkte auf einen Schlag, statt wie bisher bei dem ersten Mal 25 Basispunkte, ist eigentlich auch mehr oder weniger sicher. Im Juni wird sogar jetzt ich glaube 0,75, also oder 75 Basispunkten gerechnet. Also es geht in großen, großen Schritten voran. Und andererseits, und das ist wahrscheinlich, also das glaube ich, dass das jetzt gerade kurzfristig betrachtet, also die letzten Tage eben vielleicht nochmal on top gekommen ist, dass es immer mehr jetzt auch über die sogenannte Bilanzreduzierung der Notenbank spekuliert wird, geredet wird. Das ist letztendlich ein anderer Teil, das ist eben nicht der Zins, sondern in den letzten Jahren wurden ja ganz, ganz viele Anleihekäufe vollzogen. Auch andere Assets wurden da von der Notenbank aufgekauft. Das hat dem Markt Liquidität im großen, großen Maßstab zugeführt, mehrere Billionen Dollar. Und jetzt geht es eben darum, diese Assets, diese Vermögenstitel eben auch wieder zu verkaufen, auf den Markt zu geben und die Bilanzsumme entsprechend zu reduzieren. Und das bedeutet natürlich, dass einfach dass der Preisdruck am Anleihemarkt einerseits, aber auch am Aktienmarkt natürlich wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten zunehmen wird, weil einfach das Angebot viel größer wird und weil dem Markt an die Liquidität entzogen wird.
Genau, und zum Beispiel die Europäische Zentralbank und auch andere Zentralbanken machen es ja der Federal Reserve Bank in den USA gleich oder ähnlich, indem sie zumindest erstmal im ersten Schritt die Anleihe-Ankaufprogramme stärker zurückfahren bis einstellen über einen gewissen Zeitraum. Und allein das bedeutet ja, die Zentralbanken waren ja die größte Nachfragerin in den letzten Jahren von Anleihen, von Schuldverschreibungen. Und wenn jetzt die Nachfrage da sinkt, dann sind natürlich diejenigen Schuldner, die jetzt neue Anleihen auf den Markt bringen wollen, gegebenenfalls gezwungen, diese neuen Schuldtitel zu mit höheren Zinscoupons auszustatten, um eben die Attraktivität dazu zu steigern. Also die neue Schuldner, salopp gesagt, haben es schwerer jetzt, ihre Anleihen an institutionelle Anleger zu bringen, weil eben ein wichtiger Player, nämlich die Zentralbank, wegfällt, zunehmend wegfällt.
Und das sieht man jetzt ja wirklich auch in diesen ganz, ganz schnell steigenden Renditen auf Staatsanleihen zum Beispiel, ne? Hatten wir in der letzten Folge schon besprochen, ein bisschen erklärt, dass eben die Nachfrage der US-Notenbank da schon wegfällt. Also das Anleihekaufprogramm ist ja schon beendet worden. Und jetzt geht es eben, wie gesagt, nicht nur darum, dass die Nachfrage weg ist von der Notenbank, sondern dass eben sogar noch zusätzliche Titel wieder auf den Markt kommen, verkauft werden und das Angebot also noch größer wird und dementsprechend und ja, gleichzeitig eigentlich auch institutionelle Anleger sich im Hinblick auf die Staatsverschuldung, auf eine vielleicht eine kommende Rezession etc. sowieso ein bisschen mehr zurückhalten. Also auch das wiederum senkt dann die Nachfrage. Und ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Umfeld, das mehr und mehr ungemütlich wird auf jeden Fall. So ein bisschen ein paar Kontraindikatoren gibt es natürlich auch. Also einerseits die Stimmung ist ja eigentlich am Aktienmarkt jetzt schon wirklich mies. Sehr, sehr schlecht, um nicht zu sagen, ja, auf dem vermeintlichen Tiefpunkt aus angekommen. Also auf jeden Fall auf einem Niveau wie zum Beispiel im März 2020, also auf dem Höhepunkt der Corona-Crashs oder auf Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Das sind natürlich eigentlich normalerweise immer so Kontraindikatoren, ne? Also zumindest kurzfristig betrachtet, zusammen mit der Tatsache, dass jetzt eben die Berichtssaison in den USA ansteht und dass da wahrscheinlich die Zahlen noch gar nicht so schlecht ausfallen werden, dass die Wirtschaft nach wie vor brummt und dass auch die Dividendensaison ist, die, glaube ich, gerade in Zeiten von hoher Inflation werden viele, auch gerade Privatanleger und auch vielleicht auch institutionelle Anleger, eben mit dem Verkauf jetzt erstmal abwarten, um nochmal die ganzen Dividenden zu kassieren, die ja wirklich sehr hoch ausfallen oft, auch in Deutschland zum Beispiel, sieht man ja wirklich Rekorddividenden, weil das letzte Jahr, das 2021-Geschäftsjahr, so erfolgreich gewesen ist. Also von daher würde ich mich eigentlich wundern, wenn wir jetzt ganz zeitnah in Kürze, also in den nächsten 2-3 Wochen, nochmal neue Tiefs sehen werden. Dass neue Tiefs kommen, da bin ich nach wie vor überzeugt. Ich würde jetzt aber eher davon ausgehen, auch ein bisschen, wir haben ja heute Samstag, wie gesagt, morgen ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich, also ihr hört das ja heute an dem Sonntag oder auch ein paar Tage später, dann wisst ihr ja, wie die Wahl ausgegangen ist. Das ist, glaube ich, gerade für den deutschen Aktienmarkt und für den europäischen Aktienmarkt natürlich noch ein ganz, ganz wichtiges Event. Wenn jetzt wirklich die Befürchtung wahr werden und Le Pen Präsidentin wird, also dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der DAX und wahrscheinlich auch viele andere europäische Indizes am Montag und Dienstag massiv unter Druck geraten werden und vielleicht sogar zeitnah neue Jahrestiefs ausbauen werden. Wenn es eben so kommt, wie ja die meisten erwarten, ich würde eigentlich auch eher erwarten, dass Macron es am Ende macht.
Definitiv.
Das ist ja eigentlich ein bisschen das Positive an diesem französischen Präsidentschaftswahlsystem, dass durch diese Stichwahl mehr oder weniger eigentlich bisher zumindest immer erfolgreich verhindert werden konnte, dass jemand wie Le Pen oder früher auch der Vater Le Pen, also Radikale vom Front National, da an die Macht gekommen sind. Und hoffentlich bleibt es auch so. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass am Montag und Dienstag die Sonne an den Börsen auch schon wieder ein bisschen scheint. Nächste Woche sind ja viele, viele große Quartalszahlen von den Big-Tech-Unternehmen. Das ist sicherlich auch noch etwas ganz Relevantes für den Markt. Und dann werden wir mal schauen, wie die Woche läuft. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal kurzfristig von einem Bounce nach oben ausgehen, von einer volatilen Seitwärtsbewegung. Und dann aber eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, im Sommer, Spätsommer auf jeden Fall von neueren Tees. Ich bin ja sowieso, Jonas, eigentlich der Meinung, oder ich könnte mir zumindest sehr gut vorstellen, dass wir eigentlich in den nächsten 2-3 Jahren sogar einen länger anhaltenden Bärenmarkt sehen werden. Weil ich glaube, wie gesagt, wenn wirklich diese straffe Geldpolitik und damit einhergeht natürlich auch die höhere Inflation wirklich länger bleibt, länger anhält und dann natürlich auch früher oder später auf jeden Fall auch in eine Rezession mündet. Ich glaube, das sind alles so Sachen. Auch der Krieg in der Ukraine wird, glaube ich, nicht schnell beendet sein. Also es zeichnet sich ja immer mehr ab, dass das wirklich ein sehr lang anhaltender Abnutzungskrieg wird, wahrscheinlich mit vielen Risiken, die vielleicht dann auch sogar Richtung einer Ausweitung des Konfliktes noch gehen und so weiter. Also das sind alles Sachen, die man überhaupt nicht richtig einschätzen kann. Und dementsprechend glaube ich nicht daran momentan, dass wir jetzt so eine schnelle Erholung und eine neue Rallye sehen werden wie 2020 nach der Corona-Pandemie, weil da war die Rahmenbedingungen waren einfach vollkommen anders, vor allen Dingen von der Geldpolitik. Das ist, glaube ich, das absolut Maßgebliche.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt, du hast ja jetzt auch gesagt, 2-3 Jahre, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast das irgendwie ganz gut gesagt, dass jetzt relativ viel Angst im Markt ist. Vielleicht das mal als Hinweis für euch. Es gibt ja diesen sogenannten Fear and Greed Index. Könnt ihr einfach mal bei Google eingeben und zum Beispiel auf der CNN-Seite euch angucken. Da ist er relativ gut erklärt. Hier sind wir jetzt gerade so in diesem Bereich 4, so erste Phase von neutral in 4 gerutscht. Also es kann durchaus jetzt noch mal ein bisschen weiter runtergehen, wenn man jetzt nur diesen Index betrachtet, so dass es von 4 so in Extreme 4 vielleicht geht. Ein Anzeichen dafür, weshalb relativ viel Angst im Markt ist, sogar hier extreme Angst im Markt angezeigt wird, ist eine Komponente des Index, nämlich das Verhältnis von Put zu Call-Optionen. Also wir erinnern uns, Put-Optionen sind ja dazu da, von fallenden Kursen zu profitieren. Die werden ja vornehmlich dazu genutzt, um Long-Positionen abzusichern, zu hedgen. Und dieses Verhältnis ist eben jetzt im historischen Vergleich relativ stark zugunsten von Put-Optionen geneigt in diesem Moment. Und das bedeutet halt, dass ja relativ viele Anlegerinnen und Anleger sich zurzeit mit Hilfe von Put-Optionen oder Optionsscheinen gegen fallende Kurse absichern. Das heißt, die Nervosität ist sehr hoch. Das kann wiederum auch als Kontraindikator gesehen werden, dass es möglicherweise in den nächsten Tagen oder in den nächsten 1,5 Wochen doch wieder eine stärkere Gegenbewegung nach oben gibt. So paradox das jetzt erstmal scheinen mag. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache, dieser Fear and Greed Index. Schaut euch das gerne mal separat an. Und lasse vielleicht kurz nochmal, genau, du sagtest, vielleicht, es gibt durchaus viele Gründe dafür, dass wir in einem längeren Bärenmarkt uns befinden könnten. Denke ich auch. Gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem makroökonomisch, ne, Bevölkerungswachstum etc. viele, dann doch wieder den einen oder anderen Grund, weshalb Unternehmen eigentlich doch wieder Chancen haben, ihre Umsätze auszubauen. Also was, glaube ich, definitiv so sein wird, und da bin ich voll bei dir, ist, dass wir nicht so klassisch auf breiter Front, wenn dann eine Erholung sehen werden. Ich glaube, die Anleger und Anleger werden jetzt erfolgreich sein, die in den nächsten 2 bis 4 Jahren, ja, in Anführungsstrichen, auf die richtigen Sektoren setzen. Wir haben das jetzt ganz stark gesehen ab November. Ne? Tech wurde auf breiter Front sehr stark verprügelt. Bei den Tech-Nebenwerten fing es ja eigentlich schon, muss man ehrlicherweise sagen, im April, Mai letzten Jahres deutlich an. Da haben ja nur die klassischen Big-Tech-Unternehmen, die Tech-Indizes in Anführungsstrichen technisch am Leben gehalten. Und dann haben wir im November gesehen, was massiv profitiert hat. Der Energiesektor war ja auch, wenn man jetzt irgendwie im zweiten, dritten Quartal letzten Jahres Leuten erzählt hätte, jetzt in Versorger reingehen, jetzt in Energie reingehen, da wäre man noch ausgelacht worden. Aber ab November natürlich eine unfassbare Performance hingelegt, der Energiesektor und auch der Agrarsektor. Ne, man muss leider sagen, wir hatten ja es in den letzten Folgen thematisiert, die massiv gestiegenen Preise von Grundnahrungsmitteln wie zum Beispiel Weizen, aber auch Düngemittel und so weiter wegen der Sanktionen auf belarussische und russische Düngemittelhersteller haben dann eben westliche Player wie K&S oder der kanadische Hersteller, habe jetzt den Namen vergessen,
Nutrien
profitiert. Also ja, da würde ich mich tatsächlich festlegen, es ist jetzt. Und da muss man ein bisschen mehr Gehirnschmalz jetzt reinstecken, als jetzt von November an rückblickend 6 Jahre. Ich glaube, das ist wichtig, sich da die richtigen Sektoren anzugucken. Klingt erstmal einfach, ist nicht so einfach, weil es natürlich innerhalb der Sektoren natürlich auch wieder Verschiebungen gibt. Aber deswegen würde ich tatsächlich nicht sagen, dass wir auf breiter Front einen Bärenmarkt sehen werden, aber dann doch in gewissen Sektoren stark leiden könnte. Und wovon wir uns einfach verabschieden müssen, ist, wir haben uns so an so tolle Renditen gewöhnt in den letzten 7, 8, 12 Jahren, dass an den Aktienmärkten, das wird jetzt einfach weniger sein, definitiv die nächsten 2 bis 3 Jahre. Das würde ich auch so sehen.
Interessant wird halt auch einfach zu sehen sein, ob die erwartete harte Straffung der Zinspolitik auch wirklich umgesetzt wird. Ne? Also das sind, auch wenn jetzt natürlich alles dafür spricht, dass gerade die amerikanische Notenbank da sehr aggressiv vorgeht und der Leitzins auch wirklich sehr schnell angehoben wird, kann es natürlich eben auch schon sein, wenn jetzt wirklich das Wirtschaftswachstum massiv zurückgeht oder die Energiekrise noch weiter zunimmt und so weiter und so fort. Also sprich, wenn die Wirtschaft und auch der Arbeitsmarkt wieder unter Druck gerät, dann kann sich das natürlich auch sehr schnell wieder ändern, diese Geldpolitik. Oder wenn es eben sich zeigt, dass zum Beispiel gerade in der Europäischen Union bestimmte Euro-Staaten unter Druck geraten in Sachen Finanzierung und die Staatsschuldengeschichte wieder so ein bisschen aufflackert. Also das sind alles Faktoren, die eben auch natürlich jederzeit dazu führen können, dass die angekündigte harte Straffung der Geldpolitik dann eben doch entweder weniger hart ausgeführt wird oder vielleicht sogar ausfällt und die Geldpolitik wieder expansiv wird. Und dann wäre natürlich wieder ein komplett neues Umfeld vorhanden. Also von daher, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Unsicherheiten in jeglicher Hinsicht. Cathie Wood prognostiziert ja gerade genau auf dieses Szenario, ne? Oder sie will ja eigentlich weiter in viele Tech-Titel investieren, weil sie davon ausgeht, dass die amerikanische Notenbank eben am Ende doch nicht so hart die Geldpolitik strafen wird, einfach auch vor allen Dingen auch in Rücksicht auf die hohe Staatsverschuldung in den USA und so weiter. Und damit können sie auch recht haben. Also es ist durchaus ein Szenario, was plausibel wäre.
Definitiv, weil ja die unter anderem auch, weil die Fed ja in den Statuten hat, einerseits Preisstabilität zu überwachen und irgendwie ja, Maßnahmen einzuleiten, um Preise einigermaßen stabil zu halten. Nicht so gut geklappt in bestimmten Sektoren. Aber der andere wichtige Parameter ist ja der Arbeitsmarkt. Dann eben, ne, dass eben die Arbeitslosenquote so niedrig wie möglich gehalten werden muss. Und genau das würde ich auch sagen, dass wenn wir jetzt in den nächsten Monaten oder in den nächsten 12 bis 18 Monaten sehen sollten, dass der US-Arbeitsmarkt schwächer wird und leidet, die Arbeitslosenquote steigen sollte, dann würde die Fed definitiv die Zinsschritte erstmal aussetzen.
Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten hier für euch. Das ist ja sowieso eigentlich ein Thema, was uns immer so dauerhaft hier im Podcast ein bisschen begleitet. Ich hoffe, wir langweilen euch damit nicht, aber ich denke mal, das ist nun mal so ein bisschen aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten weiterhin ein derart relevantes Thema, dass man das irgendwie nach wie vor immer wieder ein bisschen covern muss, damit man auch versteht, warum das eine oder das andere passiert. Und werden wir mal gucken, wie es dann so weitergeht. Aber auch was ich spannend finde, dass zum Beispiel jetzt zum ersten Mal auch bei der Europäischen Zentralbank diese Woche ja Stimmen laut wurden, dass vielleicht sogar schon im Sommer dann doch die erste Zinserhöhung ansteht. Das hat zumindest mal auch den Euro kurzfristig so ein bisschen Auftrieb gegeben. Dann wurde danach wieder massiv abverkauft und der Dollar ist wieder hochgekommen. Also ja, ist echt ein sehr, sehr heikles Umfeld und mal schauen, was uns da noch so erwartet. Aber gucken
wir für europäische Exportunternehmen, die ein großes US-Geschäft haben in der Exportseite, ist natürlich dieser schwache Euro gegenüber dem Dollar durchaus positiv, ne? Weil die US-Amerikaner können dann eben günstiger die Produkte von Euro-Unternehmen kaufen.
Ja, aber ich glaube, die negativen Aspekte überwiegen da so ein Stück weit, weil natürlich ein schwacher Euro auch die Inflation natürlich hier im Euroraum massiv erhöht. Vor allen Dingen, weil die Inflation ja zurzeit primär durch Energie- und Rohstoffpreise getrieben wird, durch hohe Energie- und Rohstoffpreise und die ja meistens in Dollar gehandelt werden. Das heißt also, ein schwacher Euro führt dazu, dass man eben auch für diese ohnehin schon teuren Rohstoffe und Vorerzeugnisse noch mehr bezahlt und das wiederum steigert die Inflation hier weiter. Also von daher, ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt sicherlich Profiteure davon, klar. Exporteure, die wenig Rohstoffe einführen müssen und mit Dollar bezahlen müssen und gleichzeitig viele Sachen ausführen in Euro und davon dann profitieren, weil ihre Produkte billiger werden. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, makroökonomisch betrachtet, auf die ganze Volkswirtschaft gerechnet, ist das eher ein Nachteil.
Hashtag importierte Inflation. Okay.
Kommen wir mal zum Tangping, zum Flachliegen, Jonas. Was hat es damit auf sich? Du hast diesen Artikel gelesen, hast ihn mir weitergeleitet. Ich habe ihn auch gelesen in der Zeit. Wir können euch nochmal in die Shownotes packen, in welcher Ausgabe. Das Problem ist, glaube ich, das war so ein Bezahlartikel. Also da kann wahrscheinlich dann nur jeder drauf oder jede draufklicken, die oder der da irgendwie ein Abo hat. Aber ja. Wir können es ja auch so ein bisschen mal zusammenfassen. Auf jeden Fall, es geht letztendlich darum, um so eine Art Jugendbewegung in China. Und das fand ich eigentlich mal wieder ein schöner Beitrag, weil man ja immer denkt, ja, die Chinesen, die sind ja alle lassen sich da über einen Kamm scheren und alle irgendwie auf Linie der KP und so weiter und so fort. Ist natürlich völlig blödsinnig, diese Vermutung. Beim Volk von 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen gibt es natürlich zig Millionen Leute, die da eben ganz anders unterwegs sind. Und das war eigentlich ein schöner Einblick eben von Jugendlichen, die ja wo deren Kindheit natürlich und Jugend beschrieben wird, echt geprägt von
Leistungsethos, ne, Druck von den Eltern, von der Familie, dass eben meistens ja auf ein Einzelkind im Grunde alle Hoffnungen gesetzt werden, dass dieses einmal, dass dieses Kind wirtschaftlich deutlich besser gestellt ist, aber natürlich im besten Fall auch die gesamte Familie, die Eltern- und Großelterngeneration mit hieft, ne? Dass dann eben die Elterngeneration da ja, eben hart investiert in Studiengebühren, in die Ausbildung des Kindes, aber da eben ja dementsprechend auch mit viel Erwartungsdruck hinterher ist, dass dieses Kind oder ja, dass diese ganzen Kinder eben dann auch erfolgreich sind. Also wirklich von frühester Kindheit an massiver Leistungsdruck auf Dutzende Millionen, wenn nicht gar 100 Millionen Kinder ja, aufoktroyiert. Ja, dann das ganze Propaganda-Klimbim der KP kommt dann noch hinzu. Und dass das eben natürlich auch mit vielen jungen, sehr jungen Menschen dann eben auch was macht und auch viele negative psychische, seelische Auswirkungen hat, ist vermutlich klar. Aber was jetzt in Chinas Phänomen ist, ist, die jungen Chinesinnen und Chinesen haben ja schon ein Problem und können ja insofern nicht auf die Straße gehen und für sich Lobbyarbeit betreiben, was irgendwie gegen die KP-Richtlinien ginge. Und was es jetzt eben gibt, ist dann doch eine breite Jugendbewegung, der offensichtlich anscheinend schon einige Millionen, jedenfalls wenn man die Hashtag-Zahlen sieht und die Sharing-Zahlen von diesen Videos oder Posts, die sich um dieses Tangping drehen, was übersetzt sowas wie Flachliegen bedeutet. Also es ist ganz klar eine ja, millionenschwere Jugendbewegung, die insofern Widerstand leistet, indem sie Leistung verweigert.
Und das in einem System, das ja hochkapitalistisch ist und natürlich auch von Leistung geprägt ist und sich über Leistung definiert. Also das ist in Deutschland und im Westen sicherlich nicht anders. Aber ich glaube, in Asien, in China, auch in anderen asiatischen Ländern wie Korea, Japan etc. ist das noch ganz, ganz, ganz anders, dieser Leistungs- und Arbeitsethos. Auch die Hierarchie in Unternehmen, die langen Arbeitstage und so weiter und so fort. Ich glaube, also das ist noch ein ganz, ganz anderes Level auf jeden Fall als im Westen. Gerade in Europa ist es, glaube ich, entsprechend viel entspannter. In den USA ist es nochmal was anderes. Also auch da wird, glaube ich, krass gearbeitet. Da gibt es auch keinen Sozialstaat, der vergleichbar wäre mit europäischen Sozialstaaten. Und dementsprechend, da wird auch noch viel mehr gearbeitet, da wird auch weniger Urlaub genommen und so weiter und so fort. Das soziale Netz ist ganz anders ausgeprägt oder gar nicht ausgeprägt. Aber wir in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern leben, glaube ich, hier, man kann schon sagen, sehr, sehr gemütlich,
ja.
Sehr gut abgesichert und auch was Arbeitszeiten etc. anbelangt, können wir uns hier auch, glaube ich, gar nicht beschweren. Also wir machen eigentlich letztendlich Tangping auch schon seit, wir haben das institutionalisiert, kann man fast schon sagen.
Ja.
Aber die Chinesen, das finde ich eigentlich interessant, dass es ja so eine Art passiver Widerstand ist, der natürlich auch wahnsinnig schwer von der KP oder von der Obrigkeit dann irgendwie zu verhindern ist. Also es wurden zwar diese Beiträge, das ging ja, glaube ich, auf einen Blogger zurück, der halt darüber ein Essay geschrieben hat, das wurde unfassbar viel geteilt, wurde dann natürlich auch irgendwann gelöscht und zensiert und so weiter, aber ließ sich dann auch nicht mehr so richtig aufhalten. Und auf jeden Fall, was er damit erreicht hat, ist, dass dieses Lebensgefühl, diese Einstellung eben weit verbreitet ist mittlerweile bei vielen Jugendlichen, auch an Universitäten und so weiter und eben dazu führt, dass man eben nicht mehr diese klassische Karriere anstrebt, die in China eben bedeutet, dass du dieser Code, immer 996, glaube ich, ne? Also von 9 bis 9 arbeiten, also immer 12-Stunden-Tage und dann an 6 Tagen die Woche, also 996. Das ist quasi der Code für eine eigentlich verbotene Praxis in China. Also eigentlich ist es verboten, dass Unternehmen da solche langen Arbeitstage und auch 6 Tage die Woche arbeiten lassen. Aber
es wird so durchgezogen und deswegen ist für viele Menschen tragischerweise das 996 tatsächlich die bestimmten 3 Zahlen des Lebens.
Genau, und viele verweigern sich dessen eben, also nehmen dann natürlich in Kauf einerseits extremen Druck aus der Familie, aus dem sozialen Umfeld, wo die Leute das natürlich nicht einsehen und auch nicht nachvollziehen können, wie jemand, der extrem gut ausgebildet ist, wo natürlich auch viel Geld in so eine Ausbildung geflossen ist und so weiter, wie der jetzt einen einfachen Job annehmen kann in Teilzeit oder so und dann eben im Gegenzug auf eine Karriere verzichtet, auch natürlich auf viel Geld verzichtet und einen sehr, sehr einfachen Lebensstil fährt, aber das ist letztendlich die Form des Protestes oder die Form dieser Lebenseinstellung, die dann eben viele Leute machen. Und das geht sogar noch weiter, dass jetzt auch so, das ist eine ganz, ganz kleine Nische natürlich, ne? Aber da wurde zum Beispiel in einer Stadt Dali in Yunnan im Südosten Chinas vorgestellt, wo es dann auch mehr und mehr Montessori-Kindergärten gibt, also wo letztendlich auch Eltern versuchen, ihren Kindern eine andere Art von Erziehung und Ausbildung zu gewähren. Eben nicht dieses extreme Drillen und dieses extreme Leistungsdenken von klein auf, von 4, 5 Jahren an, sondern wo es eben eher mehr um Kreativität, um Entfaltung geht. Und das fand ich wirklich, am Ende ging es halt eben nochmal um diesen makroökonomischen Aspekt, dass, dass China eigentlich in einem, und auch die KP in einem krassen Dilemma ist. Eigentlich auf der einen Seite die offizielle Linie, natürlich dieser krasse Drill, das Gleichmachen, dieses, ja, natürlich auch diktatorische oder militaristische. Auf der anderen Seite ist die Führung in Peking natürlich auch darüber im Klaren, wenn man wirklich zu den USA zum Beispiel aufschließen möchte und auch große Innovationen herausbringen möchte etc., dann ist man eigentlich dazu verdammt, in Anführungsstrichen, auch kreative Geister hervorzubringen und Kreativität und auch einen gewissen Freiheitsgrad eigentlich zuzulassen, weil nur durch Drill entsteht, kann man sicherlich, das hat ja jetzt die Vergangenheit gezeigt, sehr gut Dinge adaptieren, nachmachen, sicherlich vielleicht sogar besser machen als das Original und auch einen Aufstieg schaffen, auch einen materiellen Aufstieg, aber wirklich Innovationen hervorbringen und gesellschaftlichen Fortschritt zu kreieren, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Zumindest ist bisher nicht der Beweis erbracht worden, dass es dann eben gelingt. Ne? Also wenn man sich die ganzen Innovationen, Technologien anguckt, dann ist es nach wie vor ja eigentlich so, dass der Großteil aus den USA kommt, vielleicht noch ein kleiner Teil aus Europa und dass die Chinesen vor allen Dingen gut darin sind, eben die Sachen ja, aufzunehmen, zu verbessern, zu produzieren natürlich auch mit einer großen Präzision. Aber die großen, richtigen technischen Innovationen kommen eigentlich nicht daher und auch soziale Innovationen eigentlich nicht.
Ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, den du da angesprochen hast und wo ich auch irgendwie, ja, was heißt ins Grübeln komme, aber es ist ja, wenn wir an Jack Ma zurückdenken und seinen Hausarrest und dann sein Verschwinden für viele, viele Wochen von der Bildfläche. Gut, Jack Ma hat letztlich dann in Anführungsstrichen auch nur aber ja, sehr erfolgreich dann irgendwie in Amazon kopiert, sowohl was das Cloud-Geschäft angeht, hat er ja noch versucht irgendwie in Richtung PayPal, Alipay-mäßig auch sehr erfolgreich gewesen. Ant Group Börsengang wurde dann ja vereitelt von der KP, Befehl von ganz oben. Aber was das ja mit Jack Ma auch gemacht hat, diese wirtschaftliche Macht, die der erreicht hat und dann diese öffentliche Macht, die er in China erreicht hat, hat er ja dann dazu genutzt, um seine eigene Sicht der Dinge zu äußern. Und diese Sicht der Dinge war ja dann doch eine ganze Ecke freiheitlicher als das, was die KP so möchte und fordert. Deswegen ist er ja letztlich zurechtgewiesen worden und eine Gehirnwäsche, aber ja, auf Parteilinie mit wahrscheinlich massivstem Druck wieder zurückgebracht worden. Unter Androhung von Gewalt lief das mit Sicherheit auch. Aber ja, dass eben auch diese Menschen, die wirtschaftlich erfolgreich sind, und Jack Ma ist sicherlich einer, der wahrscheinlich nicht nur 996 gemacht hat, sondern im Zweifelsfall hat er 9, 11, 7 gemacht, viele Jahre. Aber ja, ich denke, die große Gefahr zum Glück für die KP liegt einerseits darin, in eben diesen vielen Millionen Jugendlichen, die sich der KP verweigern und jetzt eben wirklich ein anderes Leben versuchen zu gehen. Und aber andererseits auch von den Menschen, die wirtschaftlich erfolgreich sind und dadurch eben ein gewisses Selbstbewusstsein erreichen, um dann auch eben wieder ihre eigene Sicht der Dinge einzubringen. Also viele, viele Dilemmata, sagt man das so, in denen die KP steckt. Also es bleibt eigentlich nur die Hoffnung, dass das über die nächsten 1, 2 Generationen sich zu einem etwas freiheitlicheren demokratischen Modell in China entwickelt. Man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass das innerhalb von einer Generation klappt. Also Lasse und ich sind ja definitiv der Meinung, dass der nächste große Konflikt auch mit vielen militärischen Stellvertreter-Eskapaden definitiv mit China ausgefochten wird. Und da wird die NATO nicht nur an der Seitenlinie stehen, sondern vermutlich mittendrin sein, zumindest was Stellvertreter-Auseinandersetzungen sein werden. Cyberspace ganz zu schweigen. Und ja, da kann es gar nicht genug Tangping, nicht genug Flachliegen geben von der Jugend in China, würde ich sagen. Und deutsche Unternehmen, um da vielleicht nochmal dann den Schwung jetzt zu machen, was das große Exposure sowohl von der Beschaffungsseite her als auch vom Absatzmarkt her, was China angeht, deutsche Unternehmen müssen einfach in den nächsten Jahren massiv umdenken, massiv investieren in neue Märkte, um diese China-Abhängigkeit abzustellen oder extrem zu verringern, weil das ist aktuell einfach, um es vielleicht mit meiner privaten Situation aufeinander zu bringen, die Achillesferse der deutschen Wirtschaft und was natürlich auch die deutsche Gesellschaft dann gefährdet, den Wohlstand, sollte es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit China kommen. Und Lasse, du hast ja viele gute Gedanken bezüglich vielleicht neuer Absatzmärkte. Lass uns da doch nochmal drauf eingehen.
Vielleicht können wir vorher nochmal so ein bisschen die verschiedenen Risiken beleuchten, die in Bezug auf China nicht nur für deutsche Unternehmen, sondern glaube ich generell für westliche Unternehmen bestehen. Das sind ja einerseits natürlich ist der Absatzmarkt, der riesengroße Absatzmarkt. Das ist glaube ich ein Thema, das vor allen Dingen echt für viele deutsche Unternehmen, also Stichwort Autobauer, die sind ja besonders abhängig vom chinesischen Markt. Ich glaube Volkswagen hat letztes Jahr 40% der Umsätze in China gemacht. Zwischenzeitlich war es schon mal mehr, 50% mittlerweile, also wieder ein bisschen zurückgekommen, aber 40% der Umsätze ist auch schon mal echt eine Hausnummer. BMW, Daimler haben glaube ich gut 30% der Umsätze in China gemacht 2021.
Dahinter hängen natürlich die ganzen Autozulieferer auch dran, ne?
Genau, und dann natürlich auch Maschinenbauer und
Werkzeugmaschinenhersteller.
BASF ist zum Beispiel auch ein richtig großer, oder für die ist auch China ein richtig großer Markt.
Spezialchemie, ja.
Das heißt also, speziell die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft ist wirklich maximal abhängig von China. Das ist letztendlich genau das gleiche Problem wie in Bezug auf Russland. Ne? Man hat jetzt seit den Anfang der 80er Jahren, hat letztendlich jetzt ein bisschen zeitgleich mit der Energiepartnerschaft mit Russland, die ja letztendlich auf der Ostpolitik von Brandt noch in den 70er Jahren, da ging es langsam los mit dieser Energieabhängigkeit von Russland, wurde stetig dann ausgebaut, vertieft und ähnlich ist es letztendlich eigentlich mit der wirtschaftlichen Partnerschaft mit China. Und die deutsche Wirtschaft hat ja jahrzehntelang massiv davon profitiert, sowohl von den günstigen Rohstoffen aus Russland als auch von diesem gigantischen Markt in China. Und die Deutschen waren damit die Ersten, die diesen geöffneten Markt da in China bespielt haben und da einfach unfassbar erfolgreich waren. Und das ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen und war auch eine gute Strategie. Aber ich glaube, man muss, glaube ich, den richtigen Punkt erkennen, wo so eine erfolgreiche Strategie dann eben plötzlich nicht mehr aufgeht, weil sich die Rahmenbedingungen massiv verändert haben. Und das war für mich jetzt in Bezug auf China, wie gesagt, in Bezug auf Putin war es sicherlich dann auch schon eigentlich vor ein paar Jahren, spätestens 2014 mit Annexion der Krim, hätte man spätestens da merken müssen, okay, wir müssen die Risiken hier massiv abbauen.
Stattdessen hat man genau in dem Jahr.
2015, nee, genau, ein Jahr später, sogar nach der Annexion der Krim, hat man Nord Stream 2 gebaut, ja, gegen alle Widerstände, auch bei den internationalen Partnern. Also das ist eine Riesenfehlentscheidung gewesen. Klar, wissen wir jetzt, brauchen wir auch nicht lange darüber zu diskutieren. In Bezug auf China ist letztendlich auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt, nämlich ich glaube 2012 ist Xi Jinping an die Macht gekommen und hat dann ja eigentlich auch recht zeitnah die Politik in China eigentlich dahingehend verändert, dass man sehr viel stärker eben auf China selbst sich fokussiert, weniger auf internationale Partner Rücksicht nimmt, auch viel repressiver im Innern vorgeht gegen Minderheiten wie die Uiguren zum Beispiel in Xinjiang, gegen Hongkong und so weiter, gegen Andersdenkende.
Das war richtig, Entschuldigung, dass ich unterbrechen lasse, eine ganz ungute, ja, einerseits vielleicht nicht unbedingt komplett Kehrtwende, aber Entwicklung. Ne? Der hat dann ja auch begonnen, so einen Personenkult um sich herum zu schaffen, so ein Museum, irgendwelche Mythen zu schaffen, wie er aufgewachsen ist, in ärmlichsten Bedingungen und immer hart arbeiten und so weiter. Und das können wir uns eigentlich immer gut merken oder wissen zum Glück auch viele von uns, aber wir sollten uns immer wieder in Erinnerung rufen. Immer wenn irgendwelche politischen Führer oder Führerinnen anfangen, meistens Führer, ja, muss man sagen, an einem politischen, systematisch an einem Personenkult zu stricken und da Geschichten zu inszenieren, dann wird es ganz übel. Also ich meine, Erdogan ist ja auch so ein Beispiel dafür, ein trauriges. Putin, ja, Adolf Hitler in der deutschen Geschichte ist sicherlich das bekannteste und bitterste Beispiel. Das vielleicht auch noch mal drauf eingehen, dass dieser Xi Jinping ist in meinen Augen ein extrem gefährlicher Mensch.
Ja, und vor allem nicht nur wegen des Personenkults, sondern weil er, auch das ist letztendlich genau gleich mit Erdogan und Putin zum Beispiel jetzt in der Gegenwart, dass er eben diese eigentlich bestehende Regel, also wie gesagt, die KP war natürlich nie demokratisch, aber sie hatte halt ihre internen Regeln, die halt dafür gesorgt haben, dass es immer wieder zu Erneuerungen gekommen ist. Hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge kurz drüber gesprochen. Es gab immer einen Turnus von zwei Amtszeiten, das waren, glaube ich, 8 Jahre, und alle haben sich da bisher dran gehalten. Ne? Also ich glaube, das heißt hier, wie heißt denn der Typ noch, nach Mao, der große Öffner, Deng Xiaoping.
Deng Xiaoping.
Bei dem war es anders, der war, glaube ich, länger im Amt, aber danach Jiang Zemin und Hu Jintao und so weiter, die haben alle letztendlich diese Amtszeiten gehabt und danach wurde jemand Neues bestimmt mit irgendwelchen intransparenten, für uns außenstehenden intransparenten Parametern, aber ist ja egal, Hauptsache es kam jemand Neues und es wurde dann letztendlich nach Regeln gespielt. Und diese Regeln hat Xi Jinping eben aufgehoben und gesagt, ich bin jetzt auf Lebenszeit Präsident. Und das ist was fundamental anderes und das ist, wie du sagst, kombiniert mit diesem Führungskult, um ihn herum, auch diesen gestärkten Nationalismus und so weiter und den Repressionen nach innen.
Wir erinnern uns auch, dass Putin ja auch die russische Verfassung sozusagen verändert hat, genau, um auf Lebenszeit zu werden. Wir denken vielleicht auch an Simbabwe, Robert Mugabe oder auch an Mubarak. Also es gibt so viele Beispiele, immer dann, wenn sich jemand, du hast recht, meistens Führer, entschlossen haben oder entschließen, das Ganze bis zum Lebensende spielen zu wollen, da kann man eigentlich schon mit 99%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass das für die Gesamtgesellschaft scheiße ist.
Genau, und ich meine, bei Robert Mugabe ist es natürlich super traurig für Simbabwe, für die Menschen, die dort leben, aber das hat international keine große Relevanz, weil es eben ein Land ist, was nicht sonderlich wichtig ist. Aber bei China, bei Russland ist es natürlich ganz anders. Das sind Atommächte, das sind global betrachtet sehr, sehr relevante Staaten und China natürlich noch viel, viel mehr als Russland. Und dementsprechend ist es eben umso wichtiger, da jetzt auch die Zeichen, glaube ich, zu erkennen. Und jetzt kommen wir quasi wieder zu den verschiedenen Risiken und Abhängigkeiten, die sich für die westlichen Unternehmen ergeben. Einerseits haben wir den Absatzmarkt. Ich denke mal, da sind vor allen Dingen die deutschen Unternehmen wirklich bedroht, die amerikanischen und auch viele andere europäische Unternehmen. Die haben natürlich auch ihre Absatzmärkte dann in China, auch Tesla, Apple und so weiter, aber das ist nicht ganz so extrem auf jeden Fall. Also da sehe ich primär bei deutschen Unternehmen das Risiko. Dann haben wir das zweite Risiko, ist natürlich die der Rohstoffimport aus China, vor allen Dingen in Bezug auf seltene Erden. Und das ist auch so ein Trugschluss, den wir jetzt natürlich auch gerade in Bezug auf Russland oder die Energiewende haben. Ne? Wir tun jetzt so, als ob wir absolut unabhängig sind, wenn wir erneuerbare Energien hier haben und 100% erneuerbaren Strom und so weiter. Aber das ist natürlich ziemlicher Blödsinn. Das ist natürlich super und erstrebenswert. Das müssen wir auch so schnell wie möglich hinbekommen. Aber das heißt eben nicht, dass wir unabhängig sind, sondern wir verschieben die Abhängigkeiten einfach nur, weil wir werden noch viel stärker abhängig, zum Beispiel von China, weil wir für jedes Windrad, für jede Photovoltaikanlage natürlich viele Rohstoffe brauchen, die wir hier in Deutschland und auch noch nicht mal in Europa haben. Sondern die kommen alle aus China, die kommen aus anderen Ländern, die sehr problematisch sind, Kongo und so weiter und so fort. Und gerade bei seltenen Erden, da ist der chinesische Marktanteil bei über 80% nach wie vor, weil es unfassbar umweltschädlich ist, dieser Abbau.
Oder für kleine Komponenten wie Industriemagneten dominiert der chinesische Markt in Bezug auf die deutsche Importseite auch deutlich über 75%. Also, und das wird jetzt nicht nur bei Industriemagneten so sein. Das sind wahrscheinlich auch Teile, die relativ einfach woanders hergestellt werden können. Deutschland selber, in Polen, in Portugal, in der Türkei, whatever. Aber das wird sicherlich in vielen, vielen anderen Bereichen auch so sein, ne? Denn die Chinesen machen ja jetzt nicht nur Made in China Billow Plastikteile schon lange nicht mehr, sondern neben der dominanten Stellung in seltenen Erden eben auch in vielen Bereichen der industriellen Fertigung stellen die wichtige Komponenten her. Und da muss sicherlich die Beschaffungsseite komplett durchleuchtet werden, um da zumindest in jedem Bereich, also unter 40% Abhängigkeit zu bekommen. Also erklärt sich, glaube ich, von selbst, dass wenn man irgendwie eine Abhängigkeit von über 75% in einem Bereich hat, dass das eben nicht gesund sein kann.
Ganz egal, von welchem Land das ist. Also selbst wenn es von den USA wäre, wäre es ungesund. Aber bei einem Land wie China ist es natürlich umso schwieriger und problematischer, ne? Weil einfach davon auszugehen ist, dass das auf kurz oder lang schief geht eigentlich. Und dementsprechend, genau, also das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und gerade eben, wie gesagt, auch Batterietechnik, viele andere Halbleiter werden jetzt hoffentlich demnächst auch mehr auch in Europa wieder gefertigt und viele andere Komponenten eben auch. Aber das ist eben, wie gesagt, ein langer Prozess, der muss angegangen werden jetzt. Diese Diversifizierung muss sehr, sehr, sehr stark laufen. Es muss auch viel mehr wieder in Europa passieren. Und das muss natürlich einhergehen auch mit einer viel, viel höheren Energieeffizienz, mit Recycling, mit Rohstoffkreisläufen. Also das wäre wirklich möglichst schnell und ganzheitlich eigentlich unabhängiger werden. Also unabhängig, komplett unabhängig werden wir sowieso nie, aber zumindest unabhängiger eben von Rohstoffimporten, von anderen Ressourcen, die wir eigentlich für unsere Industrie oder für die Wirtschaft insgesamt brauchen. Ne?
Und Stichwort, welche Sektoren könnten profitieren in Zukunft? Ja, natürlich ist mit einem Zurückholen vieler Fertigungsprozesse oder vieler Fertigungsschritte nach Europa im Gegensatz vielleicht zu Ostasien sicherlich auch gleichbedeutend damit, dass die Produktionskosten steigen. Andererseits, wir hatten ja jetzt hier vielleicht im ersten Fünftel dieser Folge gesagt, gewisse Sektoren profitieren. Wir müssen uns, denke ich, in den nächsten Folgen oder in diesem Jahr einfach mal damit beschäftigen, welche Sektoren davon profitieren, über dieses oder durch dieses Wiederaufbauen von Strukturen hier in Europa oder auch in den USA. In den USA läuft ja ein ähnlicher Prozess ab und vielleicht gehst du ja auch nochmal darauf ein, dass zum Beispiel ja gerade auch Apple beschaffungsseitig, fertigungsseitig dann doch auch durchaus eine Achillesferse in China stehen hat.
Genau, das ist der dritte Aspekt, auf den komme ich gleich zu sprechen, nämlich die Produktion, die Abhängigkeit von Produktion in China oder in Taiwan oder in dieser Region. Aber nochmal ein letztes Wort zu den Rohstoffen oder welche Sektoren davon profitieren könnten. Also das sind sicherlich zum Beispiel Recyclingunternehmen, ne? Also so eine Tomra aus Norwegen oder Umicore aus Belgien. Also da können wir tatsächlich mal eine Folge zu machen, zu Recyclingunternehmen zum Beispiel oder auch natürlich zu Automatisierungstechniken und Maschinenbau. Also das sind ja auch Sachen, also wenn wir darüber reden, wie wenn man Vorprodukte und auch generell Endmontage, Produktion wieder in Europa hat, in einem Hochlohnland wie Deutschland zum Beispiel, dann geht das eben nur eigentlich zu vernünftigen Kosten, wenn du eben möglichst viel automatisierst, ne? Also den Arbeitsfaktor, den Kostenfaktor für die Arbeit eigentlich gering hältst. Und das heißt also, da wird wahnsinnig viel auch in Sachen Maschinenbau dann natürlich wieder wichtig sein. Und das ist natürlich, das sind eigentlich die Paradedisziplinen von der deutschen Wirtschaft. Also das muss man jetzt nicht alles schwarz sehen, aber man muss es irgendwie angehen und da dann auch ganz gezielt investieren und fördern, auch von Seiten der Politik, glaube ich, dass man da eben wirklich in die Richtung denkt und das eben nicht alles in China stattfinden lässt.
Ja, genau. Und ich denke, es wird ohnehin mehr darin gedacht, sozusagen in Country oder zumindest in Währungsunion zu denken. Aber wenn man jetzt ja dann doch vielleicht nochmal aufgrund, auch jetzt anlässlich der tollen Quartalszahlen von Tesla, da nochmal zu gucken, wo ja eben wirklich sehr, sehr viele Produktionsschritte fast alle in-house passieren, die ganze Entwicklungssoftware, alles. Das ist möglicherweise auch für die deutsche Automobilindustrie. Es gibt einfach da viel ist sicherlich schon gut, man hat da super viel Erfahrung, aber man darf sicherlich nicht zu arrogant sein, zu sagen, wir lernen nicht von anderen. Und da ist Tesla möglicherweise wirklich ein tolles Vorbild. Das zeigt sich ja auch die positive Auswirkung auf die deutlich besseren Bruttomargen von Tesla. Dass es eben deutlich mehr Inhouse-Produktion, Forschung etc. eben viel Shareholder-Value kreiert. Und das ist sicherlich auch was sich deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen zum Vorbild nehmen können.
Auf jeden Fall. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich der Produktion, Abhängigkeit von Produktion. Und da sind, glaube ich, ehrlich gesagt, die deutschen Unternehmen eher ganz gut ausgestellt. Die haben natürlich viel Produktion in China, aber eigentlich primär auch für den chinesischen Markt. Das heißt also, wenn dann wirklich mal es hart auf hart kommt und da eine große Krise mit China ausbricht, mal gucken, was dann passiert. Aber es ist jetzt quasi nicht so, dass die Produktion von Autos in China zum Beispiel für andere Märkte irgendwie große Relevanz hat. Das ist, wie gesagt, gerade bei Apple, wenn man sich die großen 5 US-Technologieunternehmen anguckt aus der GAFAM-Ökonomie, wobei man Facebook oder ehemals Facebook, jetzt Meta, kann man eigentlich schon fast gar nicht mehr
damit Absteiger.
Aber da ist das Risiko, das China-Risiko zumindest sehr gering auf jeden Fall ausgeprägt, weil Facebook ja schon seit Jahren gar nicht mehr auf dem chinesischen Markt groß aktiv ist oder, glaube ich, generell nicht mehr aktiv ist. Bei Alphabet ist das Risiko da, glaube ich, auch generell sehr gering. bei Microsoft auch, aber also von den Großen ist, denke ich mal, sicherlich auf jeden Fall bei Apple das größte China-Risiko mit Abstand. Und zwar deswegen ein bisschen Absatzmarkt, also der chinesische iPhone-Markt zum Beispiel oder iPhone-Absatz und so weiter ist auch relevant für Apple, wobei das, glaube ich, wenn der wegfällt oder schmälern würde, zurückgehen würde, wäre das, glaube ich, auch kein Weltuntergang für Apple. Aber was, glaube ich, wirklich echt die Achillesferse ist, im wahrsten Sinne des Wortes, Achillessehne, sagt man eigentlich Achillessehne oder
Achillesferse? Ganz beides.
Du als Achilles-Fachmann jetzt hier.
Ja, die Sehne an sich,
das sind zwei verschiedene Sachen. Die Achillessehne ist eine Achillesferse.
Genau, genau. Die Ferse ist ja auch ein Teil des Fußes, aber die Achillessehne geht ja deutlich höher Richtung in die Wade, so wie ich es verstanden habe.
Ja, das sieht man auch an deiner Narbe, die ja sich quasi fast bis zum Oberschenkel hinzieht. Wahnsinn, Jonas. Also wenn du das hier...
bis zum Oberschenkel. Jetzt hast du es übertrieben. aber 13 cm Schnitt.
Boah. Also nichts für schwache Nerven auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu Apple. Da ist die Narbe noch nicht sichtbar, aber sie sollte man zumindest einplanen, weil...
Die Wunde kann man schon mal einplanen.
Also das halte ich wirklich für ein beträchtliches Risiko. Also die ganze iPhone-Produktion und auch viele andere Macs und so weiter und so fort, das allermeiste wird ja tatsächlich in China gefertigt. Die ganze Entwicklung und alles Mögliche ist natürlich in den USA und auch die Chips werden ja in Eigenproduktion, zumindest also designt, gefertigt werden sie wahrscheinlich auch von TSMC oder was, würde ich mal sagen. Also auch in Taiwan.
Hoffentlich bald von Intel in Magdeburg.
Hoffentlich von Intel in Magdeburg. Aber die Produktion, das Zusammensetzen gerade iPhones, findet eigentlich meines Wissens ausschließlich in China statt, vielleicht noch ein bisschen in Taiwan bei Foxconn, aber die meisten Produktionsstandorte von Foxconn sind ja auch in China. Es gibt zwar mittlerweile, es ist so, dass es eben nicht nur Foxconn baut, sondern eben auch verschiedene andere Auftragshersteller. Also da hat man schon diversifiziert, dass wenn einer ausfällt oder schwächelt oder wie auch immer, dass andere einspringen können. Aber das Problem ist eben, dass die sind alle in China und oder zumindest in Asien und also das halte ich für ein extrem hohes Risiko. Ich meine, wenn man Apple richtig schaden möchte, ja, dann kann man einfach diese ganze Produktion da irgendwie lahmlegen, keine Ahnung, das würde die KP auf jeden Fall machen können, über verschiedene Möglichkeiten und dann hat Apple eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen keine Produkte mehr im Angebot.
Ja, wir erinnern uns, das iPhone wird wahrscheinlich der Prognose nach in diesem Jahr 54% des Umsatzes, des Jahresumsatzes von Apple ausmachen, das würde schon wehtun. Ja, also ich meine, wir müssen jetzt nicht so tun oder wollen ja auch nicht so tun, als wären wir hier schlauer als Tim Cook und das Apple Board und so weiter und so fort. Die werden sicherlich das grob auch im Blick haben und vielleicht da auch schon an Strategien arbeiten. Ja, aber aktuell scheint das so ein Unternehmen wie Apple noch nicht konkret einzuplanen, dass es da zu einem handfesten Konflikt mit China kommen könnte. Und ich weiß nicht, vielleicht wissen die mehr oder wissen bestimmt mehr, dass sie vielleicht die Produktion schneller verlagern können, als wir vielleicht denken. Kann ich nicht einschätzen. Ja, oder die schätzen das Risiko anders ein. Aber es ist zumindest, wenn man jetzt mal so einen Black Swan für Apple irgendwie versuchen will, am Horizont erkennen zu können, ist das definitiv so einer.
Ja, also man muss jetzt, glaube ich, gar nicht so vom Worst Case ausgehen, dass die ganze Produktion plötzlich wegfällt oder so. Oder wie gesagt, aber meinetwegen, wenn es wirklich zu einem Konflikt mit Taiwan kommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da erhebliche Kollateralschäden gibt auf jeden Fall und Nebenaspekte. Aber wie gesagt, das halte ich jetzt für kurzfristig eigentlich auch für eher unwahrscheinlich. Mittelfristig ist es durchaus ein Szenario, was man, glaube ich, irgendwie mitdenken muss. Aber ich denke, man muss gar nicht dieses Worst-Case-Szenario einplanen, aber man muss letztendlich trotzdem davon ausgehen, dass Apple dieses Risiko zumindest auch sieht oder darauf reagieren muss. Und das heißt also, die Produktion ein Stück weit zumindest diversifizieren muss und verlagern muss, ja. Und das wurde bisher nicht gemacht, weil die chinesischen Hersteller natürlich unfassbare Vorteile haben. Einerseits natürlich die Kosten, aber vor allen Dingen auch die hohe Flexibilität, also dass man wirklich in sehr, sehr hohem Tempo Produktionsanpassungen vornehmen kann, entweder was die Menge an Produktion anbelangt, aber auch was die verschiedenen Features anbelangt und so weiter. Das ist ja nicht ohne Grund so, dass China eben seit Jahren in China fertigen lässt, weil das einfach sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr gut läuft und die Margen unfassbar hoch sind. Aber ich würde davon ausgehen, dass eben auch Apple dieses Risiko reduzieren muss und wird und dementsprechend einen Teil dieser Produktion eben in andere Länder verlagert und das wird dazu führen einfach, dass die Kosten steigen und dass die Margen sinken. Und das ist ein Szenario, was zumindest einfach dazu führt, dass das Wachstum, vor allem das Gewinnwachstum bei Apple in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht so ausfallen wird, wie es jetzt in den letzten 10, 15 Jahren der Fall war.
Hundertprozentig.
Und das muss man, glaube ich, einfach einpreisen in der Aktie oder das muss man auch in die Erwartungshaltung einpreisen. Wenn man so ein Unternehmen oder wenn man da Aktien hat, haben wir ja auch und das ist sicherlich auch keine falsche Entscheidung, keine schlechte Entscheidung, aber das sind alles Dinge, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich in der Aktie eingepreist werden und wo es auch durchaus mal sein kann, dass eben über einen längeren Zeitraum die Aktie eben schwächelt und zurückläuft, weil das alles umgebaut werden muss und das eben hohe Kosten verursacht und vor allen Dingen aber auch dauerhaft einfach die Margen verringert, ne? Kosten steigert, Margen verringert. Und auch nicht adäquat komplett kompensiert werden kann durch andere Einkommensströme, wie zum Beispiel Services und so weiter, die ja auch weiter stark wachsen, die sicherlich auch eine gute Marge haben. Aber die können das, glaube ich, dann wahrscheinlich nicht kompensieren. Also das sind alles so Sachen, die man da ein bisschen mitdenken muss. Bei anderen Unternehmen, ich glaube, die anderen GAFAM-Unternehmen haben da, glaube ich, nicht so wahnsinnige Risiken in China. Welche Unternehmen auch wirklich, glaube ich, schon ein Risiko haben, sind halt Chip-Hersteller, ne, wie Nvidia oder AMD. Beziehungsweise sind ja keine Hersteller, sondern eigentlich ja Chip-Designer und die Herstellung findet eben primär eben bei den beiden Unternehmen auch in Taiwan bei TSMC statt. Auch das halte ich für ein geopolitisches Risiko und auch da würde ich davon ausgehen, dass die eben einen Teil ihrer Produktion zumindest in Zukunft vielleicht bei Intel oder bei anderen Hersteller machen werden, verlagern werden, die eben auch in anderen Weltregionen Standorte haben. Und auch das wird wiederum dazu führen, dass die Kosten steigen und die Margen sinken. Und so wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass diese Verpflichtungen, glaube ich, in der Weltwirtschaft insgesamt und vor allen Dingen auch in Bezug auf China ein Stück weit zumindest zurückgefahren werden in den nächsten Jahren. Und das wird auf jeden Fall bei vielen Unternehmen dazu führen, dass die Kosten steigen, dass die Margen sinken. Ja.
Genau, also eine Entflechtung in Bezug auf China, aber eine hoffentlich steigende Verflechtung mit Regionen wie Südostasien, wie dem afrikanischen Kontinent, wo es jetzt sicherlich noch nicht annähernd so viel, so eine hohe Leistungsbilanz gibt wie mit der Volksrepublik China, aber wo natürlich auch viele hunderte Millionen Menschen oder allein Indien ja über 1 Milliarde Menschen leben, Indonesien mit, weiß nicht, 250 Millionen, 62 Millionen Menschen, Vietnam mit über 100 Millionen Menschen. Also das sind alles Märkte, die interessant sind, aber für die es natürlich auch ganz andere Produkte bedarf. Und solche Absatzmärkte zu entwickeln, sich da überhaupt erstmal neue Produkte auszudenken etc., das braucht Zeit und das kostet. Und genau, da bin ich bei dir, das wird... Das muss in den nächsten Jahren auf jeden Fall Jahrzehnten angegangen werden und lange Rede, kurzer Sinn, das wird alles aufs Gewinnwachstum drücken und grundsätzlich aber natürlich ein richtiger Weg, sich da zu diversifizieren, China-Geschäft entflechten und neue Regionen, Verflechtungen aufbauen.
Jonas, du bist ja ein Mann aus Südostasien, du hast da enge Beziehungen, familiär, biografisch, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Feld, wo man auf jeden Fall mal seine Fühler ausstrecken müsste, auch als deutsche Wirtschaft meinetwegen. Ich glaube ja auch nach wie vor, dass Afrika unfassbar viel Potenzial hat, dass man da die afrikanischen Märkte viel mehr entwickeln muss, dass man vor allen Dingen auch wirklich endlich mal den Handel mit den afrikanischen Staaten auf Augenhöhe vorantreiben muss, dass auch der europäische Markt für afrikanische Unternehmen und auch Bauern und Länder generell einfach massiv geöffnet werden muss, dass diese ganzen Zollschranken und Beschränkungen abgebaut werden. Das ist die beste Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit, die man überhaupt haben kann, dass man endlich mal vernünftigen Handel auf Augenhöhe hat und die Leute da nicht verarscht bis zum geht nicht mehr und mit irgendeinem Billig-Scheiß aus Europa überflutet und da alles kaputt macht, sondern dass man das wirklich, dass man denen gute Geschäftsbeziehungen zugesteht und auch einen fairen Deal macht da irgendwie. Und dann hat das, glaube ich, wahnsinniges Potenzial, weil geografisch ist Afrika sehr viel näher an Europa als Asien und eine sehr stark wachsende Bevölkerung. Da muss man aber tatsächlich, glaube ich, einfach viel, viel mit einem ganz anderen Mindset an Produkte auch rangehen eben. Also es macht halt keinen Sinn, irgendeinen komischen Mercedes hier aus Deutschland oder so
EQS.
Nach Afrika zu exportieren oder auch nur oder so ein Auto halt überhaupt für den afrikanischen Markt zu entwickeln. Das bringt natürlich gar nichts, weil da sind ganz andere Infrastrukturen, ganz andere Bedürfnisse eigentlich. Das muss einfach viel, viel einfacher, glaube ich, viel rudimentärer gedacht werden, auch viel digitaler letztendlich sein. Auch gerade was in Bezug auf erneuerbare Energien zum Beispiel, das ist ein afrikanischer Markt, glaube ich, unfassbar wertvoll, aber eben nicht wie in Deutschland, dass man irgendwie einen Windpark mit 100 Windrädern plant oder eine Photovoltaikanlage, die irgendwie über 100 Hektar geht oder so, sondern eben viel
Leitung
kleinteiliger. Riesige Kraftwerke und Leitungen da verlegt. Das kann hier und da sinnvoll sein, aber in der breiten Fläche ist es in Afrika vor allen Dingen wahrscheinlich sinnvoll, eben viel, viel dezentraler, kleinteiliger zu denken und wirklich Solarmodule zu entwickeln, die jeder Haushalt einfach super einfach bedienen kann, die super robust sind, wenig Wartung bedürfen, super günstig sind und die Leute zum Beispiel
weniger weniger störanfällig.
Ja, genau das gleiche mit Internetversorgung, mit Kühlversorgung, mit allem drum und dran. Ne? Und VW, das finde ich zum Beispiel echt ein gutes Beispiel von VW, die haben ja vor ein paar Jahren in Ruanda, in Ostafrika, eine Fabrik gebaut und bauen da ein speziell eigentlich für Afrika konzipiertes Auto, was sehr viel einfacher gehalten ist, sehr viel günstiger gehalten ist und was vor allen Dingen eigentlich von Anfang an darauf basieren soll, dass es eigentlich ein Sharing-Prinzip hat, also dass das Auto für eine Sharing-Infrastruktur funktioniert, dass sich mehrere Leute eben ein Auto teilen oder auch Carsharing in großen Städten funktioniert.
Hört sich auch für deutsche Großstädte gut an, lassen.
Ja, hört sich auch für deutsche Großstädte an, bin ich ja großer Freund von. Ich muss ja eigentlich in dieser Folge noch irgendwo meine Abneigung gegenüber Privat-Pkw unterbringen.
Ja, aber du hast jetzt gerade Volkswagen zu Recht für dieses Projekt gelobt.
Ja,
und ich finde, das hört sich
auch
gut an.
Das ist ein guter Ansatz. Ne? Also so muss man das, glaube ich, angehen, dass man erstens vor Ort produziert, dass man vor Ort Arbeitsplätze schafft, dass man vor Ort die Innovation hat, um auch wirklich diese Länder nachhaltig wirklich voranzubringen und das nicht einfach, dass man denen da irgendwie Autos vor die Tür stellt, die in Deutschland gefertigt wurden und dann vor Ort aber eigentlich gar keine Wertschöpfung stattfindet. Also das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass man wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen da vor Ort eingeht. Und das heißt, dass die Afrikanerinnen und Afrikaner selbst da bei VW angestellt sind und da aus ihrer eigenen Erfahrung sagen, ey, das ist ein Auto, das hier für den afrikanischen Kontinent passt, oder das ist ein Handy, was hier gut funktioniert, oder das ist Kleidung oder ein Solarmodul, was hier gut gebraucht wird, und das eben mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Produkt, was wir im Westen schon kennen oder was hier erfolgreich am Markt ist.
Richtig, ja.
Und da muss, glaube ich, auch gerade die deutsche Industrie muss einfach viel, viel stärker aus ihrem alten Denken herauskommen.
Aus ihrer Komfortzone herauskommen,
auch viel schneller werden, was Entwicklung, Produktentwicklung anbelangt, weg vom Wasserfallprinzip, mehr agiler werden, viel mehr MVP, also wirklich Testversionen.
Ich glaube, dass das auch eine Chance ist für die deutsche Industrie. Ich unterstelle jetzt einfach mal, bin ja bekannt für steile, unbegründete Thesen, dass die deutsche Autoindustrie ist so satt, ist so gepampert von Subventionen und Steuerzahlergeld seit Jahrzehnten noch und nöcher. Die sind teilweise so satt und verkrustet, die Strukturen, dass, da bin ich mir sicher, auch viele 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dort in dem Automotive, im deutschen Automotive-Sektor gibt, die gelangweilt sind, die eigentlich kurz vorm Bore-out sind, die das eigentlich nur machen, weil sie halt hervorragend bezahlt werden, goldene Handfessel, aber vielleicht mal neue Projekte in anderen Märkten, nochmal wirklich, dass ein nachhaltiges Umdenken stattfindet. Das bin ich mir sicher würde die Mitarbeiterzufriedenheit stärken in Sachen Job-Enrichment etc. Aber ist immer einfacher gesagt, solche ja seit Jahrzehnten verkrusteten Komfortzonen sind ganz schwer wieder aufzubrechen. Aber ich glaube, es gibt keinen Weg dran vorbei, denn sollte das nicht angegangen werden, und da lege ich mich fest, und China als Absatzmarkt weitestgehend wegfallen oder nachhaltiger wegfallen, gibt es ein Riesenproblem. Wir wissen auch, was in Deutschland dann die erste Reaktion ist, nämlich, dass die deutsche Automotive-Industrie mit SteuerzahlerInnengeld ausgeholfen und gerettet wird, kann aber gesamtgesellschaftlich nicht das bevorzugte Szenario sein, sondern vielmehr das, was wir jetzt hier in Anfängen versucht zu skizziert haben.
Ja, ein ganz grober und amateurhafter Form, aber vielleicht war es trotzdem für euch eine spannende Folge, ein paar spannende Gedanken, die wir hier mit euch geteilt haben.
Wenn Jonas, ihr Gedanken dazu im Discord habt, dann teilt die gerne mit uns im Discord. Wir wissen ja, dass es wirklich viele schlaue Köpfe da gibt, die sich viele eigene Gedanken machen, und wir haben mit Sicherheit einige Aspekte hier ausgelassen. Wenn euch da was ausfällt, dann schreibt uns das gerne in Discord, im Channel Podcast-Fragen, Feedback und Kritik. Sind wir sehr offen für und freuen uns auf einen Austausch mit euch.
Super, damit schließen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, und wie gesagt, Discord-Kanal gerne beitreten. Das ist immer spannend. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann alles Gute, und wir hoffen, wir drücken die Daumen für Emmanuel Macron. Man kann halten von ihm, was man will, aber besser als Le Pen ist er auf jeden Fall.
Das unterschreibe ich so, Lasse. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag.
Ciao.